请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 16. Mai 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Anschließend begeben wir uns in Reise durch Taiwan auf die Spuren der ehemaligen Militärdörfer in Taiwan. Einige davon sind bis heute erhalten, zum Teil als Museen, Begegnungsstätten oder Orte für Kunst- und Kulturprogramme. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Seit nun 40 Jahren sendet die deutsche Redaktion von Radio Taiwan International Sendungen über die Kurzwelle. Doch als sie ihre Arbeit im Jahr 1986 aufnahm, war Taiwan ein noch in vielerlei Hinsicht ganz anderes Land als heute. In den letzten 40 Jahren hat Taiwan politische und gesellschaftliche Wandel durchlaufen, die auch die Arbeit von RTI grundlegend verändert haben. Heute schauen wir auf 40 Jahre RTI Deutsch zurück und verfolgen diese Wandel zurück. Zu Anfang hören wir einmal in die allererste Sendung der deutschen RTI-Redaktion, die im Jahr 1986 über die Kurzwelle gesendet wurde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Stimme des freien China aus Taipei, Taiwan, Republik China. Unser deutsches Programm können Sie täglich zwischen 21 und 22 Uhr Weltzeit auf folgenden Frequenzen empfangen. Hören Sie nun die Nationalhymne der Republik China.
Anders als heute galt die Arbeit des Senders weniger Taiwan und zumindest im Auftrag eher der auf Taiwan siechenden chinesischen Identität.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Stimme des freien China aus Taipei, Taiwan, Republik China. Sie hören nun die erste Sendung unseres deutschen Programms. Mein Name ist Ido Wilenga. Und bei mir im Studio sind die Kolleginnen der deutschen Abteilung
Uta Rindfleisch, Cora Zhang und Agnes Lin.
Das sagte Uta Rindfleisch, die damals vor 40 Jahren im Studio saß.
Was wir damals zum Ausdruck bringen sollten auch war, wir sind das echte China. Das war so, weil damals Kulturrevolution hat ja viel Kultur in China vernichtet oder in Frage gestellt. Und damals war das Ziel zu zeigen, ja, China ist da, das echte China ist hier in Taiwan.
Taiwan versteht sich heutzutage als eigenes, souveränes Land, auch wenn es ihm international an Anerkennung fehlt. Die heute von der regierenden Partei vertretene, wenn auch teils unausgesprochene, nationale Identität ist eine dezidiert taiwanische, die zwar wie in anderen Ländern auch in einem stetigen gesellschaftlichen Prozess ausverhandelt wird, sich aber auf Taiwan seit geraumer Zeit durch eine Konstante auszeichnet. Die Ablehnung des Souveränitätsanspruchs der Volksrepublik China. Denn Vertreter dieses taiwanischen Nationalismus blicken auf die Geschichte zurück und verstehen sie als das Schicksal eines Volkes, bestehend aus Ureinwohnern und chinesischen Einwanderern, das durch den Widerstand gegen Fremdherrschaft vereint wurde. Dieses Volk, das zuerst von der chinesischen Qing-Dynastie, dann von Japan und schließlich von der nationalistischen chinesischen Partei, der KMT, Kuomintang, beherrscht und unterdrückt wurde, tat sich zusammen und fordert nun politische Anerkennung. Eine Herrschaft durch die Volksrepublik China wäre mit dieser Identität also unvereinbar. Diese taiwanische nationale Identität ist auch hier in Taiwan umstritten. Auf die letzten Jahrzehnte zurückblickend lässt sich jedoch beobachten, wie sie immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. 1992, dem ersten Jahr, in dem diese Umfrage durchgeführt wurde, verstanden sich 17,6% der Menschen auf Taiwan ausschließlich als Taiwaner. Heute sind es 63,4%. Wenn wir also auf die erste deutsche RTI-Sendung aus dem Jahre 1986 zurückblicken, dann erklärt dieses Selbstverständnis der Menschen zumindest teilweise, warum sich Taiwan damals noch als das freie China präsentierte. Aber neben der Identität gibt es noch einen weiteren Grund. Das Narrativ des freien China hatte für Taiwan bzw. die Regierung der Republik China lange Zeit eine praktische Funktion. 1949 verlor die Kuomintang, die KMT, die nationalistische Partei Chinas, den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten und flüchtete samt Staatsapparat nach Taiwan. Doch obwohl sie den Bürgerkrieg verloren hatte, erhob sie weiterhin einen Herrschaftsanspruch auf ganz China. Das Narrativ des freien China stützte diesen Herrschaftsanspruch und sicherte der KMT wirtschaftliche und militärische Unterstützung der USA. Auf der internationalen Bühne war das Label des freien China also lange Zeit die wichtigste diplomatische Währung der KMT-Regierung.
Eigentlich waren wir ja ein Propagandasender, ne? Aber für einen Propagandasender haben wir relativ wenige Vorgaben gehabt. Waren wir doch sehr frei, was wir machen konnten.
Diese außenpolitische Strategie, mit der Taiwan versucht, internationale Unterstützung in den Behauptungen gegen China zu erlangen, ist heute in einer Hinsicht gar nicht so anders. Auch heute betont Taiwan immer wieder die eigenen Freiheitsrechte. Taiwan präsentiert sich als Verfechter der Demokratie in Asien, den es lohnt zu unterstützen, um Demokratie weltweit zu fördern.
Als ich in Taiwan ankam, da herrschte ja noch das Kriegsrecht, ne? Nur für den, wenn man jetzt nicht politisch aktiv war, hat sich das auf das Leben nicht so stark ausgewirkt. Man konnte doch ganz normal sein Leben führen, ne? Aber als dann Jiang Qingguo gestorben war und er schon vorher, als er das Kriegsrecht dann aufgehoben hat, dann wurde das Ganze natürlich viel öffentlicher und viel lebendiger. Manchmal, ja, vor allem als wir dann zum Beispiel die Vorgabe bekamen, wir dürfen nicht das Wort Kriegsrecht verwenden, sondern müssen Ausnahmezustand sagen. Obwohl das ja eigentlich dasselbe benennt, aber Kriegsrecht klingt halt martialisch.
Ein bedeutender Unterschied ist jedoch, dass es auf Taiwan anders als damals heute tatsächlich bestandvolle Freiheitsrechte gibt. Denn auf Taiwan galt fast 40 Jahre lang bis 1987 das Kriegsrecht. Pressefreiheit, freie Wahlen, Meinungsfreiheit, all das waren Dinge, die in Taiwan zum Zeitpunkt, als die deutsche Redaktion des heutigen RTI gegründet wurde, nicht garantiert waren. Das bedeutete auch, dass der Auftrag an die deutsche Redaktion damals ein anderer war.
Wir waren ja nicht Journalisten in dem Sinn. Wir waren anfangs ja als Übersetzer und Sprecher eingestellt. Das heißt, wir haben anfangs sind wir selten rausgegangen, um Interviews zu machen, sondern haben meist Materialien, die uns zur Verfügung gestellt wurden oder die wir selbst gesucht haben, dann zu Sendungen verarbeitet.
In den letzten 40 Jahren haben Taiwan und somit auch RTI einen Prozess der Demokratisierung und Liberalisierung durchlaufen.
Ja, es geht jetzt halt immer noch darum, Taiwan den Leuten näher zu bringen. Jetzt weniger das echte China, dafür eben Taiwan.
Damals wurden Mitglieder der deutschen Redaktion als Übersetzer und Sprecher angestellt. Auch heute sind das noch Bestandteile unserer Arbeit, aber darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, freie Berichterstattung zu machen. Wir dürfen in das Volk hineingehen, wir dürfen mit allen Leuten sprechen und wir dürfen all diese Informationen, die wir sammeln und aufbereiten, unserem Publikum präsentieren, dessen wichtiger Bestandteil unsere Hörer über die Kurzwelle sind. Vielen Dank also an alle unsere Hörer, insbesondere auch die, die über die Kurzwelle einschalten und die, die sich seit Jahrzehnten an unserer Arbeit beteiligen, die immer Empfangsberichte schreiben, die uns E-Mails schreiben, die uns Feedback geben, All das sind Dinge, die uns hier in der deutschen Redaktion heute eine erfüllende Arbeit erlauben.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen euch Juliane Miller und
Uta Rindfleisch.
Heute soll es um das Thema von taiwanischen Militärdörfern gehen, Jiancun. Und welche davon insbesondere in Taipeh und Umgebung sich besonders für einen Besuch eignen? Zur Einführung sollten wir, glaube ich, mal erklären, was ein Militärdorf überhaupt ist, beziehungsweise eigentlich ist die korrekte Übersetzung, glaube ich, Militärangehörigendörfer. Uta, möchtest du mal erklären, worum es sich dabei handelt?
Ja, das ist natürlich, kam dadurch, dass mit dem Rückzug der Kuomintang-Truppen nach Taiwan plötzlich sehr viele neue Bewohner Taiwans da waren.
2 Millionen, glaube ich?
Ja, es sollen 2 Millionen gewesen sein vom Militär. Die Militärangehörigen waren wahrscheinlich etwa 1 Million, also etwa die Hälfte. Ja, die wollten ursprünglich eigentlich nicht lange da bleiben. Sie dachten, sehr bald wieder nach China zurückkehren zu können. Aber das hat sich dann herausgestellt, dass das leider ein frommer Wunsch war. Und dann mussten sie sich nach bleibenden Unterkünften umsehen. Und da hat natürlich das Militär, musste dann für seine Angehörigen sorgen und hat dann verschiedene Orte ausgesucht, an denen dann solche sogenannten Militärdörfer gegründet wurden. Insgesamt waren das dann in ganz Taiwan etwa 900.
Genau, mittlerweile sind weniger als 30 erhalten geblieben und oftmals auch nur aufgrund von Protesten gegen den Abriss. Und manche sind heute mittlerweile eben ja Erinnerungsstätten beziehungsweise Kulturräume oder Museen. Ich finde auch faszinierend, wie du sagst, sie waren am Anfang, wussten ja viele der Menschen, die vom Festland nach Taiwan gekommen sind, gar nicht, dass sie überhaupt länger auf Taiwan bleiben würden und auch nicht wie lange. Das heißt, viele von den Dörfern wurden ja provisorisch gebaut, beziehungsweise wurden halt so gebaut, dass dort irgendwie 1-2 Personen zusammen leben können. Und als sich dann die Familien vergrößert haben, wurden dann zum Teil auch eigenhändig noch ja Anbauten angefertigt, um immer größer werdende Familien beherbergen zu können.
Man muss natürlich sehen, es gab auch kein Geld. Na, für wirklich schöne neue Bauten war kein Geld vorhanden. Und gut, einige dieser Unterkünfte waren ja in ursprünglichen Unterkünften, die für Japaner gebaut worden waren. Und zwar zum Beispiel in Beitou, eines der Dörfer, das wir empfehlen wollen. Dort hatten die Japaner ein Krankenhaus für Invalide aus dem Krieg mit Russland gebaut. Und da gab es also schon das Krankenhaus und dann die Wohnungen für die Ärzte und für die Krankenschwestern in diesem Krankenhaus. Und dieses Krankenhaus wurde dann auch vom Militär übernommen. Und dann haben eben die eine Militäreinheit, die für Kranken zuständig war, sind dann dort untergekommen. Gut, da waren dann also schon teilweise Häuser vorhanden, die dann aufgeteilt wurden, zum Teil ein Haus für 3 Familien. Aber in anderen Militärsiedlungen, da gab es dann noch gar keine Häuser, da wurden dann den Leuten Parzellen zugeteilt und die mussten dann selber bauen. Und gut, die meisten waren jetzt nicht unbedingt aus der Baubranche und haben sich dann halt von anderen helfen lassen. Und deswegen wurde das zum Teil schon sehr, ja, nicht unbedingt ganz professionell. Und besonders dann die Anbauten auch, die waren meist nicht regendicht.
Das war dann ja auch einer der Gründe, warum dann später dann auch eben versucht wurde, diese Dörfer auch abzureißen, weil sie eben ja nicht modernen Baustandards auch entsprachen, aber natürlich zu dem Zeitpunkt dann viele Menschen schon sehr lange dort gelebt hatten und diese Orte auch nicht unbedingt verlassen wollten.
Ja, diese Orte haben natürlich ein ganz besonderes Flair. Man muss sich vorstellen, in so einem Ort waren dann, es waren zwar die Militärs, waren zwar aus einer Einheit gewöhnlich, aber sie kamen aus verschiedenen Teilen Chinas, sprachen eigentlich unterschiedliche Dialekte.
Aßen auch unterschiedliches Essen.
Aßen auch unterschiedliches Essen, ja. Und die waren dann in diesen Dörfern doch sehr eng zusammengepfercht, muss man eigentlich sagen. Und diese Dörfer waren meistens von sogenannten Bambuszäunen umgeben, manchmal auch von richtigen Mauern. Das heißt, die waren so untereinander, gab es dann einen sehr starken Zusammenhalt eigentlich, aber mit der Außenwelt waren sie weniger in Kontakt.
Ich finde, das merkt man auch heute noch, wenn man diese Dörfer besucht. Also sie haben wirklich so ein Dorf-Feeling. Man läuft durch die Straßen Taipehs und plötzlich fühlt es sich an, als ist man ja auf dem Land. Also es ist wirklich ein ja sehr eng zusammengepfercht. Und genau, also das auch, wenn man mit Menschen spricht, die dort aufgewachsen sind, dann heutzutage natürlich waren das meistens Leute, die dort geboren wurden, hört man eben diese Geschichten aus der Kindheit, dass die Kinder halt die ganze Zeit, den ganzen lieben langen Tag miteinander gespielt haben und bei dann unterschiedlichen Familien gegessen haben.
Ja, viele der Häuser hatten auch gar keine eigene Küche. Gerade in Beito gab es anfangs zunächst eine Gemeinschaftsküche. Da hat man dann, also in einem ganz riesigen Wok, hat man Reis gekocht, der dann über Holzkohle oder ja Feuer gekocht wurde. Und dann unten gab es dann so eine Kruste, was eigentlich bei vielen sehr beliebt ist. Und dazu gab es ja nur ein bisschen Gemüse. Ich meine, diese Militärangehörigen haben nicht sehr viel Geld verdient. Später, als sie dann die Anbauten gemacht haben, dann hat meist ein Haus dann noch eine Küche neben das Haus gebaut, aber die wurden dann auch oft von 2, 3 Familien verwendet. Die haben dann entweder abwechselnd gekocht oder zusammengekocht und dann hat man halt von den verschiedenen Regionen dann diese verschiedenen Gerichte gelernt.
Ja, ja. Zusätzlich dazu kommt ja noch dazu, es waren häufig die Männer, die vom Festland kamen, aber oftmals eben ohne ihre Familie mitzubringen oder sie hatten zu dem Zeitpunkt noch gar keine Familie. Sie haben dann Taiwanerinnen geheiratet, zum Teil auch indigene Taiwanerinnen, wo dann ja nochmal unterschiedliche kulturelle Einflüsse dann dazu kamen.
Ja, das wurde von den Taiwanern nicht so gerne gesehen eigentlich, obwohl es für die Frauen auch eine Sicherheit bedeutet hat. Das Gehalt war zwar nicht hoch von diesen Militärs, aber es war ein stetiges Gehalt.
Ja, ja, in einem der Militärdörfer, was ich kürzlich besucht hatte, wurde mir erzählt, gut, es gab halt oft große Altersunterschiede auch zwischen den Ehepaaren, so dass heutzutage eben noch einige der Ehefrauen noch leben, zum Teil auch in den Militärdörfern, also in einem, wovon wir später noch sprechen werden, aber die Ehemänner schon längst verstorben sind tatsächlich.
Ja, es war auch so, dass man in diese Militärdörfer eigentlich nur ziehen durfte, wenn man verheiratet war. Und die ledigen Militärs haben in anderen Wohnungen gewohnt. Aber trotzdem, also ich habe auch Geschichten gehört, dass dann trotzdem so ein paar ledige Männer doch auch in diesen Militärsiedlungen gewohnt haben. Ja. Was halt dort auch besonders war, dass die alle aufeinander aufgepasst haben. Das heißt, wenn eine Familie mal keine Zeit hatte, dann haben die anderen, die Nachbarn, auf die Kinder aufgepasst und mit denen deren Hausaufgaben überwacht und dann auch die beim Essen mitessen lassen und so weiter. Also es war schon eine sehr eng gestrickte Gemeinschaft.
Ja, also das hört man wirklich immer wieder, auch bei den unterschiedlichen Dörfern, die ich besucht habe, diese sehr spezielle Kultur Und gleichzeitig hat doch jedes der Militärdörfer auch seine eigene Geschichte. Wie du sagtest, oftmals existierten die Räume schon und es waren eben in der Regel auch Leute aus einer Einheit, sodass ja die Einflüsse letztendlich und die Ausgestaltung dann auch nochmal unterschiedlich war. Wir hatten ja schon gesagt, das heißt Heart Village auf Chinesisch Zhongxinxinchun.
Das in Beitou, ja.
In Beitou. Das ist unserer Meinung eigentlich nach das beste Militärdorf, das man als Tourist besuchen kann, insbesondere auch als ausländischer Tourist gibt es dort eben englische Erklärungen. Und ich fand, die Ausstellung war auch wirklich sehr gut gestaltet. Wirklich auch mit einem Fokus darauf, wie die Menschen dort gelebt haben. Es gibt auch Ausstellungsräume, wo dann eben ja Räume originalgetreu eingerichtet wurden.
Ja, wobei man sagen muss, ganz originalgetreu ist es dann doch nicht. Und zwar diese vielen Anbauten, zum Beispiel diese Küchen, die da angebaut wurden und die Toiletten, die wurden wieder abgerissen, sodass es also wieder die Häuser sind, die in etwa so waren, bevor die reinkamen oder bevor diese Anbauten stattfanden. Das wurde natürlich deshalb gemacht, weil das alles so klein ist und so, dass man als Besucherströme da nicht durchgehen könnte. Ne? Und deswegen sagen viele der ehemaligen Bewohner, ja, wenn sie zurückkommen, ja, das war meine Heimat, aber es ist doch nicht mehr so ganz meine Heimat, weil es halt sich doch wieder verändert hat.
Ja, ist natürlich ein Ort, der sich viel verändert hat und dann kann man heutzutage Menschen auch nur ja eine Momentaufnahme quasi vermitteln.
Ja, wobei dieses Dorf relativ neu gestaltet wurde. Das heißt, erst 2006 sind die Leute dort ausgezogen und zwar in einen Neubau, auch in Beitou. Das sind dann jetzt 3 Hochhäuser, wo dann Familien aus 3 verschiedenen Militärdörfern eingezogen sind.
Ja, es gibt bei dem Heart Village in Beitou auch Ausstellungen, die gemeinsam mit ehemaligen Bewohnern erarbeitet wurden, wo die Leute gefragt wurden, was ihre Erinnerungen sind und das dann grafisch gestaltet wurde. Das fand ich ganz schön. Also das gilt auch für eigentlich fast alle anderen der Militärdörfer, dass dort eben auf der einen Seite zum Teil historische Erklärungen sind, aber gleichzeitig eben das Leben dort oftmals auch ja künstlerisch aufgearbeitet wird. Es gibt noch eine Besonderheit an dem Heart Village in Beitou.
Ja, dort gibt es nämlich ein Bad, das von einer heißen Quelle gespeist wird. Und das war ursprünglich das einzige Bad im ganzen Dorf. Es waren 2 Räume, eines für die Männer, eines für die Frauen, aber jeweils konnten nur etwa 3 oder 4 gleichzeitig dort baden. Und dann musste man natürlich immer anstehen. Und es gab halt nur dieses Bad mit den heißen Quellen. Und das hat natürlich einen starken Schwefelgeruch, weshalb die Kinder, wenn sie in die Schule kamen, dann wurde man gefragt, warum stinkt ihr so nach Schwefel?
Ja, aber gleichzeitig bedeutet das auch, und das versuche ich ja auch immer mitzugeben, also wenn man das Dorf besucht, kann man gleichzeitig auch noch einen Abstecher in die heißen Quellen in Beitou machen. Genau. Das lässt sich ganz gut verbinden. Ja, dann können wir als nächstes noch sprechen über das Jiahe Xinchun. Das liegt ziemlich zentral, ich glaube im Zhongzheng-Bezirk, nicht weit von der U-Bahn-Station Tai Power Building auf der grünen U-Bahn-Linie. Die Gebäude dort sind, glaube ich, auch schon davor da gewesen, oder? Das waren auch japanische Gebäude.
Ja, genau. Was mich besonders interessiert hat, ist, dass sich dort ursprünglich Pferdeställe befanden.
Mhm. Und du bist ja eine große Pferdefreundin.
Ja, Pferdeställe und Taubenschläge. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt Meldetauben waren, aber interessant ist das schon, weil dort nämlich eine Meldeeinheit, eine Kommunikationseinheit eingezogen ist.
Mhm. Ja, das Dorf ist, glaube ich, eben ja wegen seiner zentralen Lage ganz nett, wenn man sowieso in der Gegend ist, sich mal anzuschauen. Die Ausstellung hat uns beide jetzt nicht so ganz beeindruckt.
Ja, vor allem, ich meine, ja, es fehlt halt das Englische.
Ja.
Es gibt dort schon auch sehr nette Geschichten, die da auf Tafeln ausgestellt sind. Und eine dieser Geschichten geht eben auch darauf ein, dass die Kinder zwar auch mit den Kindern draußen gespielt haben, aber wenn immer es zum Beispiel jetzt zu einem so Art Völkerball oder so im Spiel kam, dann waren das immer auf der einen Seite die, die in der Militärsiedlung wohnten und auf der anderen Seite die anderen, also die Taiwaner. Und ja, wenn es immer zu einem Konflikt kam, dann war die Freundschaft mit den Taiwanern vergessen.
Ja.
Man muss natürlich dazu sagen, das ist beiderseitig gewesen, denn die Taiwaner waren nach dem Vorfall von Februar, dem 28. Februar und dem danach folgenden weißen Terror, den Festlandchinesen gegenüber natürlich schon auch ein bisschen reserviert. Obwohl der weiße Terror nicht nur Taiwaner betraf, sondern auch Festlandchinesen.
Ja. Ja, also deshalb finde ich Militärdörfer auch so faszinierend, weil es eben ja so eine Grauzone letztendlich der taiwanischen Geschichte ist. Auf der einen Seite natürlich diese fürchterlichen Taten der Kuomintang in Taiwan in diesem Zeitraum, aber gleichzeitig waren viele der Menschen, die mit der Kuomintang vom Festland gekommen waren, selber ja arm dran und
ja,
hatten
arm.
Auch mit eigenen Problemen zu kämpfen und ja, deshalb finde ich das wirklich sehr spannend, sich damit zu beschäftigen.
Ja, die Leute in den Militärdörfern waren eigentlich nicht die, unter denen die Taiwaner gelitten haben.
Ja, ja klar. Ja, ich habe im Jahreshinzun auch an einer Führung teilgenommen. Die findet jeden Samstag um 3 Uhr statt, ist aber auf Chinesisch. Das heißt, wenn man jetzt eine Begleitung hat in Taiwan, die Chinesisch kann, könnte man sich überlegen, daran teilzunehmen und sich das dann simultan übersetzen zu lassen. Ich fand das auch spannend, weil da wurden auch noch ein paar Anekdoten aus dem Leben im Ort erzählt. Also das war von einer ehemaligen Bewohnerin auch, die Führung, die dort als Kind eben aufgewachsen ist. Sie hatte dann zum Beispiel auch erzählt, dass sie als Kinder immer in den Sommerferien Hausaufgaben machen mussten und irgendwie von ihren Reisen. Sie musste mal ein Tagebuch führen im Sommer. Ich glaube, das ist eine ziemlich typisch taiwanische Hausaufgabe, ja. Im Sommer ein Tagebuch zu führen. Und da mussten sie von ihren Reisen erzählen, aber die Kinder sind nicht verreist. Und dann haben sie immer ja Fotos gemacht vor, sie haben so einen japanischen Garten oder was, ja. Nee, kein japanischer, es ist ein japanischer ja, oder ja. Chinesischer Garten, auf jeden Fall so ein Steingarten mit so einem kleinen Teich auch und dann haben sie dann Fotos vor diesem Teich gemacht und erzählt, dass sie weiß Gott wohin gereist sind. Ich habe damals auch an einer Schnitzeljagd dort teilgenommen, das war so eine Aktion, da musste man Fragen beantworten und ich glaube, so Stempel sammeln, so das war über das ganze Dorf verteilt. Ich weiß nicht, ob die Aktion jetzt auch noch stattfindet. Ich hatte das Gefühl, das wechselt immer mal wieder, dass es immer mal wieder neue Aktionen gibt.
Ja, man muss sagen, unter der Woche ist dort wenig Betrieb. Das scheint wohl am Wochenende zu sein, diese Aktionen.
Ja, aber diese Schnitzeljagd, die konnte man jederzeit machen. Man hat sich dann so ein Heft abgeholt und konnte dann losgehen und dann, nachdem man dann alle Stempel gesammelt hatte und irgendwie alle Fragen beantwortet habe, habe ich dann so ein Stofftaschentuch bekommen mit so einem Design, was auf dem Essen von dem Militärdorf basierte. Das fand ich, war wirklich sehr nett gemacht. Also ich glaube, die Aktionen wechseln aber relativ häufig.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche stellen wir dann noch eine Reihe weiterer Militärdörfer vor, darunter das Huanminxinzun, das Militärdorf in Sanchong und das Sisinanzun in der Nähe des Taipei 101. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprachen Juliane Miller und Uta Rindfleisch.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 16. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu uns unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.